Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfoliomanager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement, und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Herrn Ralf Schülein von Elan Capital Partners, mit dem wir zusammen einige Produkte hier schon auf den Weg gebracht haben, NordLB und Elan Capital Partners zusammen. Und wir wollen uns heute dem Thema KI widmen. Das haben wir in einigen früheren Podcasts auch schon gemacht. Heute wollen wir aber mal von der Theorie oder von der höheren Flughöhe mal so ein bisschen in die Praxis übergehen und zu schauen, wie kann man das Ganze eigentlich im Portfoliomanagement und auch in Lösungen anbieten, die unseren Kunden und Kundinnen entsprechend weiterhelfen. Und damit kann ich mir keinen besseren Gast als den Schülein vorstellen, der extrem tief in dem Thema drin ist und das auch schon sehr lange macht. Und das soll es meiner Vorrede auch schon gewesen sein. Daher, wie gesagt, freue ich mich wirklich sehr auf den heutigen Podcast und hoffe, dass Sie ja einige Themen vielleicht auch mitnehmen können. Und damit zu Ihnen, Herr Schülein, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Und vielleicht stellen Sie einmal ganz kurz vor und auch Elan Capital Partners, was machen Sie eigentlich konkret dort?
Ja, schönen guten Morgen, Herr Leist. Ich freue mich, dass ich hier Gast sein darf. Gerne stelle ich uns in ein paar kurzen Worten vor. Elan Capital Partners gibt es seit 2006. Wir sind ein voll zugelassenes Wertpapierinstitut, unterliegen also der aufsichtsrechtlichen Regulierung und beschäftigen uns seit 2014 als Asset Manager, aber eben auch als Wertpapierinstitut mit dem Aufbau und der Entwicklung sogenannter Allokationsalgorithmen. Wichtig hier noch zu erwähnen, Elan betreut keine Privatkunden, sondern wir betreuen ausschließlich institutionelle Anleger. Ja, das ist erstmal zu uns. Und wir haben uns in den letzten Jahren darauf fokussiert. Das heißt, wir sind ein ausgewiesener Spezialist mit einer entsprechend engen Produktpalette. Was tun wir? Wir bauen für institutionelle Anleger auf deren Vorgaben hin sogenannte Allokationsalgorithmen. Das sind also maßgeschneiderte Tools, die skalierbare Anlageuniversen möglichst robust steuern. Ja, das ist eigentlich hier unsere Kernkompetenz.
Was ist denn der Kern des Ganzen? Vielleicht kann man es an dieser Stelle auch nennen. Das nennt sich ja Topaz, das Grundmodell an der Stelle, auf das das Ganze eben funktioniert. Vielleicht geben Sie uns da einfach mal einen Einblick, was ist das genau und wie funktioniert das? Was muss man sich konkret darunter vorstellen?
Was muss man sich darunter vorstellen? Das Anlageziel, wenn man damit mal anfängt, ist, eine möglichst hohe Portfolioeffizienz zu erreichen. Das heißt, mit einem solchen Algorithmus verfolgt man nicht eine mögliche Performance-Maximierung und ignoriert dabei das damit zwangsweise verbundene Schwankungsrisiko, sondern hier geht es eigentlich um eine möglichst hohe Portfolio-Effizienz, die zu erreichen. Was heißt das? Das heißt, dass dem Renditepfad oder der Renditeerwartung, dem diese Anlagestrategie mittel- bis langfristig folgt, soll in einem möglichst optimalen Verhältnis stehen zu den damit verbundenen, zwangsweise verbundenen Schwankungsrisiko. Das heißt, je höher meine Renditeerwartung ist als Anleger, desto mehr Schwankungsrisiken bin ich gezwungen zu akzeptieren. Ja, das heißt also, dieser Renditepfad ist nicht zu jedem Tag, habe ich dann die erwartete Rendite, sondern die Anlage schwankt halt um diese Erwartung drumherum. Und je höher ich meine Renditeerwartung ziehe, desto mehr bin ich gezwungen, diese Schwankungen zu akzeptieren. Und dass das in einem optimalen Verhältnis steht und möglichst robust bleibt, das soll im Grunde Topaz ermöglichen. Wir reden also hier über eine dynamische Portfoliooptimierung. Ja, also wir sagen immer, man produziert oder man baut gewissermaßen auch einen digitalen Fondsmanager. Ja, man hat auf der einen Portfolio-Optimierung gibt es ja schon lange. Also wir wissen das ja seit Markowitz. Und die Theorien, auf die wir hier da aufsetzen, sind auch voll wissenschaftlich unterlegt. Also wir haben hier keine größeren eigenen Visionen sozusagen einfließen lassen, sondern das sind alles finanzwissenschaftliche Arbeiten, die Grundlage hier von Topaz bilden. Und wir haben ihn auch 2017 entsprechend evaluieren lassen vor der LMU in München. Was heißt dynamische Portfoliooptimierung? Also eigentlich könnte man ja sagen, eine Portfoliooptimierung gibt es ja. Was ist denn jetzt so toll an Topaz? Ist es nicht auch wieder irgendein Portfoliooptimierer, von dem ich ja schon viele im Markt habe? Wenn man heute über eine Portfoliooptimierung spricht und ein Anleger würde sagen, ja, ich arbeite mit einem optimierten Portfolio, könnte man ja die Frage stellen, okay, hast du, aber mit welcher Zielfunktion? Und da wird es dann im Grunde schon spannend. Als Beispiel, wir wären in einem ausgewachsenen Bullenmarkt und Ihre Erwartung als Anleger ist auch, dass das noch ein ganz Stück so weitergehen kann, dann würde es ja wenig Sinn machen, ein Portfolio nach einem Minimum-Varianz-Ansatz zu optimieren. Also ein Portfolio zu bauen mit einer möglichst geringen Volatilität. Entsprechend flach wäre ja mein Renditepfad. Also wäre diese Zielfunktion, würde ja an meiner Erwartung völlig vorbeigehen. Ja, also warum soll ich ein Portfolio sehr defensiv aufstellen, wenn ich selbst einen Bullenmarkt erwarte? Also daran sieht man schon, wie wichtig im Grunde die richtige Zielfunktion ist. Und das ist das, was wir kombinieren. Wir haben also diese Portfoliooptimierung, eine dynamische Portfoliooptimierung, sage ich nachher nochmal was dazu, kombiniert mit einer Marktbewertung. Ja, das verläuft über einen sogenannten Turbulenzindex. Das muss man sich vorstellen wie ein Seismograph. Ja, also es ist ja so, dass so ein Seismograph mögliche Unwägbarkeit oder Vibrationen feststellt und das ist das letztendlich, was wir auch tun. Also wir messen sozusagen Stress im Markt. Wir haben mit anderen Worten quantifizierbar gemacht. Und je höher diese Stresswerte sind, die wir messen, also je höher dieser Turbulenzindex ausschlägt, desto taktischer agiert dann auch der Algorithmus. Sie kennen den Spruch, wenn nichts passiert, lass laufen. Das heißt, Umsätze sind in der Regel, wenn sie zu stark in einem Portfolio vorkommen, sehr stark performance-lastig. Sie kosten Geld, sie kosten Performance. Und man muss sich sehr genau überlegen, wann und wie man umschichtet. Das heißt, in ruhigen Phasen verhält sich auch dieser Algorithmus, der das Portfolio steuert, sehr träge. Ja, er zieht sich also zurück, auch auf die langfristigen Renditeschätzungen und die langfristigen Schätzungen in den Korrelationsmatrizen, die wir reingeben, sodass im Grunde die Umsätze hier sehr, sehr gering sein können, wie bei manchen Marktphasen. Aber wenn eben Turbulenzen gemessen werden, aber in bestimmten Maß, dann agiert der Algorithmus auch taktischer und passt letztendlich zeitnah das Portfolio an das veränderte Marktumfeld an. Darum geht es. Ja. Warum ist das überhaupt möglich oder sinnvoll? Wir haben im Markt gegenüber einem Zufallsgenerator, mit dem Sie ja über Excel oder was auch immer Zufallsrenditen generieren können, dann bekommen Sie irgendwo eine Normalverteilung, wenn Sie sich das langfristig angucken. Über diesen Zufallsgenerator haben Sie im Markt selbst Marktanomalien. Und zwar sind das sogenannte Volatilitätscluster. Die sind messbar ab einer täglichen Messung und kürzerfristigen Intervallen. Und das bedeutet, dass wenn solche Volatilitäten sich erstmal aufgebaut haben im Markt, sie auch eine ganze Zeit lang bleiben. Und wir haben festgestellt, dass systemische Krisen auch hier einen gewissen Vorlauf haben. Das heißt, die Friktionen, die sie messen, die dann zu einem Anstieg dieser Turbulenzindizes führen, bei systemischen Krisen können Sie das Monate vorher schon beobachten. Es war in der Dotcom-Blase so, Finanzkrise so, es war ein Zinscrash so vor 3 Jahren. Also man hat das schon 2, 3 Monate früher, ist sowas spürbar, sodass dann diese Umschichtungen im Portfolio auch etwas früher anfangen und damit Schaden letztendlich begrenzen. Denn es geht, wie gesagt, nicht darum, Performance zu maximieren. Und wenn es dann mal wieder heftig nach unten geht, ja, dann fährt man in der Achterbahn wieder voll mit nach unten und darf dann von unten wieder hochstrampeln, sondern man versucht einfach diese Verlustpotenziale damit effektiv einzugrenzen und dann von einer höheren Basis aus wieder weiter anzusteigen. Mittelfristig komme ich also hier mit sehr viel weniger Stress auch zu meiner Rendite, die ich erwarte. Ja, und das ist eigentlich die Grundidee eines effizienten Portfolios. Ja, also so muss man sich das im Grunde jetzt mal sehr kurzen Worten vorstellen.
Ja, und das ist ja auch genau das, was wir uns gewünscht hatten bei dem, wo wir auch zusammen sozusagen mal drauf geguckt haben, wie können wir Portfolien vielleicht auch für Kunden an dem zugänglich machen, die auf diesen Modellen beruhen, die auch genau diesem Thema auch beruhen, zu sagen, wie können wir effiziente Portfolien aufstellen, die eben genau, wie Sie richtig sagen, jetzt nicht das Renditepotenzial maximieren, aber insbesondere in den Phasen, wo es schwieriger wird, so wie 2022 ist so das jüngste Paradebeispiel eigentlich dafür, wo ja vieles nicht funktioniert hat im Portfolio-Management, weil die Anleihen gefallen sind, weil die Aktien gefallen sind, dass man dort so ein System einsetzen kann, was dann zumindest dann eben ja so als Frühwarnsystem ein Stück weit fungiert, aber eben auch während der Phase eben schaut, okay, wie verändern sich Trends, wie verändern sich Korrelationen. Das hat uns dann am Ende ja auch zusammengebracht, sozusagen auch in der Kooperation. Wichtig nochmal vielleicht an dieser Stelle auch zu sagen, das System ist ja kein Vorhersagesystem, sondern das ist etwas, was ja quasi nicht subjektiv irgendwie Meinungen beinhaltet oder Prognose von irgendwelchen Volkswirten oder sowas, sondern das ist etwas, was auf Marktpreisen und den darauf zugrunde liegenden Auswertungen und Verarbeitungen sozusagen in dem KI-Modell, in dem Algorithmus bedient. Vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Aspekt, einfach zu sagen, weil unter KI könnte man ja sich auch vorstellen, der hat eine Glaskugel und weiß, was in den nächsten 3 Monaten passiert. Das ist explizit nicht so, sondern es ist ja schon so, dass wir hier mit Marktpreisen arbeiten und uns darauf verlassen, was objektiv gemessen wird, als auf subjektive Prognosen zu setzen. Richtig?
Das ist absolut richtig. Nun ja, man muss sehen, es gibt 2 philosophische Lager. Also die einen, die mehr Robert Schiller zuzuordnen sind, glauben ja an Blasenbildung oder sie glauben an Market Timing. Und dann gibt es das andere Lager von Eugene Fama, die eigentlich eher das Gegenteil behaupten. Institutionelle Anleger im Allgemeinen sind eher in Richtung Eugene Fama zu finden. Auch wir vertreten die Thesen, dass Market Timing zum großen Teil nicht funktioniert. Sicherlich in Momentum-Strategien muss man das etwas abgeschwächt sehen. Da gibt es durchaus wissenschaftliche Arbeiten, die darauf hindeuten, dass man hier mit solchen Strategien phasenweise auch Mehrwerte erzielen kann. Aber im Allgemeinen ist Market Timing Glückssache, ja. Also die Anleger, wenn sie richtig gewettet haben, glauben natürlich, dass es beim nächsten Mal auch so funktioniert. Wenn man sich langfristig aber seine Anlagenentscheidungen anschaut, dann wird man doch feststellen, dass die Trefferquote weit unter 60% liegt, ne? Und dann haben wir uns doch gar nicht darüber unterhalten, wie teuer waren eigentlich die 40%. Also insofern ist es immer eine sehr, sehr subjektive Sache hier mit diesem Market Timing. Wir verlassen uns eigentlich eher auf die Allokationsstruktur. Also vom Prinzip ist es, sagen wir ja auch zum Beispiel aktiven Fondsmanagern nie, was sie kaufen sollen. Wir sagen ihnen immer nur, okay, du kannst es kaufen in diesem Universum, was du definiert hast. Und wenn du ein optimales Portfolio in der aktuellen Marktbewertung haben möchtest, dann musst du eben von den Anlageklassen A bis Z so und so viel kaufen. Ja, also das ist eigentlich die Hilfe, die Topaz hier liefert. Und der nächste Vorteil, den ein Einsatz eines solchen Algorithmus mit sich bringt, ist, dass sie natürlich ihre einzelnen Positionen auch nie so groß sind, dass sie bei einem Irrtum oder bei einer unvorhergesehenen Ereignis ihre ganze Portfoliorendite zerstört. Ja, also Fukushima ist zum Beispiel das, was Topaz nicht vorhersehen konnte. Das sind solche Events, die waren nicht prognostizierbar. Ja, und wer international angelegt hat, der war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch in Japan hoch investiert, weil vorher Japan relativ gut gelaufen ist gegen den Rest und auch mit vergleichsweise wenig Volatilität. Also haben die Optimierungsprozesse, egal welche, Japan recht hoch gewichtet. Hatten wir damals auch. aber eben nicht so hoch, dass es ihnen das komplette Ergebnis zerhagelt. Also das ist, was man sagen kann, da wiederhole ich mich gerne nochmal, dass eben systemische Krisen, dass die eben einen Vorlauf haben. Ja, und da könnte man jetzt sagen, ja, ist das jetzt Timing oder das ist Vorhersehung? So weit will ich gar nicht gehen. Wir messen einfach dann in den Korrelationsstrukturen. Das heißt, in diesem System, wo man den Gleichlauf der Renditen bewertet und analysiert, dass es hier im Grunde schon dann zu Verschiebungen kommt. Und das führt letztendlich dazu, dass der Algorithmus dann anfängt, das Portfolio entsprechend umzuschichten. Ein Vorteil, den ein solcher Algorithmus hat, so wie wir ihn gebaut haben, ist, dass wir in dieser dynamischen Portfoliooptimierung einfach mit zwei Matrizen arbeiten, einer kurzfristigen und einer langfristigen. Das heißt also, in marktruhigen Phasen zieht sich der Algorithmus auf langfristige Schätzungen zurück und in turbulenteren Marktphasen bekommt halt die kurzfristige Matrix ein höheres Gewicht. Das heißt, das Portfolio wird auch etwas höher umgeschichtet und in einem Crash haben Sie dann den Vorteil, in dem Moment, wo weniger Risiko gemessen wird, dass Sie auch zeitnah, passgenau, auch wieder risikoaktiver, zum Beispiel Aktien, aufbauen. Ja, und ja, das ist ja das, was auch Anleger interessiert. Rausgehen kann ich immer. Die Frage ist, schaffe ich irgendwie auf einen günstigen Einstieg wieder? Ja, sonst muss ich ja letztendlich auch gar nicht rausgehen. Also das ist ja, wenn ich keinen Plan habe, was ich tue, wenn ich verkauft habe, was ich dann mache, naja, dann stellt sich die Frage, ignoriere ich das alles und denke mir, ja, irgendwann wird es auch wieder hochgehen, bleibe ich halt einfach drin. Also da muss man schon eine genaue Idee zu haben und die liefern wir einfach. Und das hat sich in der Vergangenheit sehr, sehr gut bewährt. Ja, also war ein schönes Beispiel in diesem Covid-Debakel, ging das ja relativ schnell. Das waren dann ein paar Schrecktage, wo alle mit geweiteten Augen auf den Fernseher schauten, was jetzt hier eigentlich passiert. Und letztendlich sind die Märkte ja sehr, sehr schnell schon wieder angezogen. Ja, während wir immer noch mit diesem Thema behaftet waren. Und da sind natürlich die heuristischen Fähigkeiten des Menschen in dem Fall sogar ein Hindernis. Ne? Weil es führte dazu, dass man mit zu viel Angst behaftet war und gar nicht mehr schnell genug in den Markt reingegangen ist. Und so ein Algorithmus, dem ist es natürlich völlig egal. Ja, der sagt einfach, wie bei Topaz, ich messe jetzt hier weniger Risiko, also du hast vorher sehr viele Aktien verkauft, also kaufen wir jetzt wieder etwas dazu. Und zwar in dem Verhältnis, dass dein Portfolio immer noch optimal ist. Denn die Frage ist ja, was man hier verstehen muss, die Frage ist, was kaufe ich denn? Und es geht nie darum, einzelne Aktien jetzt hervorzuheben oder einzelne Wetten einzugehen. Es geht immer um den Aufbau einer Struktur. Ja, und wenn dann Aktien erhöht werden im Vergleich zu den anderen Bausteinen, zum Beispiel eine Multi-Asset, dann steht immer im Vordergrund. Ja, also, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, oh, jetzt glaube ich, läuft Momentum besonders gut oder japanische Aktien besonders gut, dass man dann den Fokus auf sehr, sehr stark auf so eine Anlageklasse richte, ohne das Verhältnis sich anzuschauen, was bedeutet das eigentlich für mein Gesamtportfolio? Und letztendlich ist es das, was die Maschine übernimmt. Ja, sie kann also nicht in die Zukunft gucken, wir können damit nicht um die Ecke gehen. Die Maschine kann einfach besser und schneller rechnen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Anleger und Anleger natürlich immer wieder umtreibt. Verkaufen, ja, Panik-Selling vielleicht dann auch ein Stück weit, aber dann kaufe ich nicht am nächsten Tag im Zweifel sofort wieder rein, wenn es aber Sinn machen würde. Und ich glaube, gerade diese objektive Vorgehensweise, auch wenn man die Unterstützung von so einem Algorithmus hat, der es eben objektiv bewertet, das hilft ungemein. Und er zeigt sich ja auch in der Vergangenheit, dass das wirklich gut funktioniert hat. Und jetzt, ich hatte ganz am Anfang gesagt, von der Theorie dann auch in die Praxis übersetzt. Wir sind schon mitten in der Praxis drin, weil all das, was Sie ja auch gesagt haben, das setzen wir in der Praxis ein. Und wir haben ja auch zusammen uns einen Allokationsrahmen ausgedacht für verschiedene Portfolien. In 2023 war das schon, seit 2024 haben wir das sozusagen im Live-Betrieb mit Echtportfolien zum einen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr auch einen unserer Fonds komplett eben auf das Topaz-Modell umgestellt. Das heißt, lassen diesen Fonds eben von dem Topaz-Modell beraten und setzen dann eben die entsprechenden Allokationsempfehlungen auch in der Regel vollständig um, sodass wir da eben auch sagen können, wir haben es nicht nur in der Theorie uns angeschaut, sondern auch in der Praxis tatsächlich in konkreten Lösungen umgesetzt. Und wenn man jetzt mal da drauf guckt, auf zum Beispiel den Fonds, den wir umgestellt haben, wir nennen das Ganze NordLB Smart Factor, so heißt das bei uns in der Produktwelt, ist einmal verfügbar als Fonds, aber auch eben in der Vermögensverwaltung. Nochmal konzentrieren wir uns auch mal auf den Fonds, da haben wir eben auch die verschiedenen Assetklassen mit berücksichtigt, seien es Aktien, seien es Anleihen, Rohstoffe, Gold, Liquidität, was eben ein Multi-Asset-Fonds ausmacht, auch im Vergleich zu anderen. Und haben dann einfach mal geschaut, okay, wie kann man das Ganze eben aufsetzen? Haben dann mit Ihnen zusammen, Herr Schülein, das Ganze entwickelt, trainiert und das jetzt seit über einem Jahr auch im echten Live-Betrieb. Das heißt, man kann seitdem auch die Performance eben 1:1 natürlich tracken für das Modell, was wir zusammen hier aufgesetzt haben. Und man muss tatsächlich sagen, auch wenn man das gegen große andere Mischfonds sich betrachtet, die eine ähnliche Risikostruktur haben und auch den größten Mischfonds in Deutschland, der doch von der Risikostruktur sehr ähnlich zumindest aussieht von der Entwicklung, muss man wirklich sagen, dass hier das Modell doch einige Vorteile schon aufweist innerhalb diesen einen Jahres. Wir hatten große Themen schon gehabt mit dem Liberation Day in diesem Jahr, wo sich ja auch im Vorfeld im Grunde schon ein bisschen angekündigt hat, dass gerade auch in den USA es ein bisschen schwieriger wird. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, am Anfang des Jahres, dass das Modell doch sehr stark in europäische Aktien, zum Beispiel auf der europäischen Aktienseite investiert war und USA da ein Stück weit untergewichtet hatte, auch gerade mit Blick auf den Liberation Day, ohne zu wissen, dass dieser kommt. Aber es hat sich eben, wie Sie schon sagen, schon vorher ein Stück weit angedeutet, dass da vielleicht etwas kommen kann. Ist dann aber genauso schnell, auch hinterher, als sich gezeigt hat, da gehen Risiken raus, da zeigen sich neue Trends auf, genauso schnell wieder in zum Beispiel US Momentum-Aktien reingegangen und hat gesagt, okay, das scheint eine gute Risikostruktur aktuell zu sein in der Allokation und sinnvoll zu sein, auch nach vorne raus. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist in der Praxis, funktioniert das wirklich exzellent. Also da sind wir sehr, sehr zufrieden auch mit, wie wir das Ganze aufgesetzt haben. Und da zeigt sich eben, dass das in der Praxis wirklich sehr, sehr gut umsetzbar ist und dass diese Allokationsalgorithmen absolut ihre Daseinsberechtigung haben und nicht nur das, auch hier wirklich Top-Produktergebnisse liefern können. Und da vielleicht auch an diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer von Ihnen, die sich eben genau für das Thema Kapitalanlage und wie kann ich eigentlich vielleicht sowas besser steuern, da haben wir wirklich eine exzellente Lösung jetzt für Sie bereit. Das werden wir auch verlinken sozusagen unter dem Posting, was auf LinkedIn zum Beispiel erfolgt, dass man da eben sehen kann, wo finde ich eigentlich auch noch genauere Informationen zu diesen Produktlösungen. Was mir noch wichtig ist an dieser Stelle, wir nähern uns ja auch so langsam dem Ende schon unseres Podcasts, das geht immer schneller, als man denkt, ist es einfach zu sagen, wir haben hier auch etwas geschaffen, was es so nicht bei vielen anderen gibt, sondern der Schülerin und die Arbeit von den Schülern mit ihren Capital Partners ist aus unserer Sicht schon auch ein Stück weit Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Und so ein System, das findet man doch eher selten bei anderen Anbietern, Fondsanbietern, Vermögensverwaltern. Von daher sind wir sehr, sehr froh, hier Herrn Schülern auch als Partner zu haben an unserer Seite, um mit ihm eben genau diese Lösung auch anbieten zu können. Herr Schülern, vielleicht noch eine Frage. Gab es bei dem Aufbau der jüngsten Portfolien, die Sie gemacht haben, für uns oder auch vielleicht für andere, noch Besonderheiten, die man da berücksichtigen musste, die vielleicht auch das Allokationsmodell mal vor größere Schwierigkeiten gestellt hatten? Wir hatten ja auch mal über so Themen wie Kryptowährungen und sowas gesprochen. Vielleicht, wenn Sie da uns noch einen kurzen Einblick geben, so aus der Praxis heraus, wo vielleicht so ein paar Anekdoten, Besonderheiten auch noch liegen, was das Modell angeht.
Was man an der Stelle sagen kann, es ist nicht so, dass man jetzt ein Allokationsmodell, einen Algorithmus aufgebaut hat und den kann man jetzt beliebig skalieren, sondern es ist tatsächlich eine Maßarbeit. Also es ist sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv, ein solches Modell, wenn man will, trainieren, kann man sagen. Es ist ja nichts anderes als Dateninput, denn man muss ja für jedes Universum hat seine Spezifika und man muss sich dann genau überlegen, wenn man zum Beispiel mit einem Turbulenzindex arbeitet, ja, was ist denn jetzt für dieses Universum turbulent? Wann, zu welchem Zeitpunkt wird denn der Algorithmus taktischer ausgerichtet oder bleibt träge? Das sind im Grunde diese Analysearbeiten, die vorgelagert sind, damit so ein Modell sehr erfolgreich ist. Und dann gibt es natürlich Universen, wo man Bausteine mit dazu nimmt, die einen dann wirklich vor Herausforderungen stellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Rohstoffe nehmen und arbeiten die ein in ein Portfolio, da haben Sie schon erstmal ein bisschen Hirnschmalz einzusetzen, weil die langfristigen Renditeerwartungen, wenn man sich das langfristig anguckt, wie die Rohstoffe sich entwickelt haben über ETCs oder ja, dann haben Sie negative Renditeerwartungen da drin. Ja, und dann wird auch völlig klar, in der Regel negativen Renditeerwartungen aus der Historie heraus, ja, wie soll dann ein Optimierer hier irgendeine Position aufbauen? Das wird ja nur funktionieren, wenn er quasi mit trotz Rendite Malus sein Portfoliorisiko überdurchschnittlich reduzieren könnte. Dann würde er wahrscheinlich eine kleine Gewichtung aufbauen. Sowas ist denkbar. Also das sind so Sachen, wo Sie sich dann schon sehr, sehr reinfuchsen müssen, damit so ein Modell auch dann funktioniert und auch Rohstoffe möglichst zum richtigen Zeitpunkt ja auch aufbaut. Ja, also haben wir ja zuletzt in einem Modell ja sogar gesehen, dass hier nach jahrelanger Abstinenz plötzlich die ersten kleinen Positionen aufgebaut wurden im Rohstoffbereich. Das sind solche Sachen, die merkt man sich halt. Oder das ist da nicht alltäglich. Ja? Im Allgemeinen ist es so, dass die Anleger, die zu uns kommen oder in die Initiatoren, eine bestimmte Vorstellung haben, wie soll mein Universum aussehen? Wie ist meine Renditeerwartung? Was für ein Risiko bin ich bereit einzugehen? Wie groß sollen die Drawdowns sein? Wie viel Umsätze lasse ich denn zu, etc.? Das ist das, was wir vorher alles aufnehmen, was wir auch mit Ihnen ja über viele Wochen besprochen haben und abgeglichen haben. Denn es ist nun mal so, ich kann nicht einfach ein Modell bauen und sagen, so, ich möchte kein Risiko eingehen, aber bitte schön 8% Rendite. Also das sind alles Wunschvorstellungen. Die sind einfach nicht realisierbar, so gerne man das auch gern hätte. Ja, und da gibt es dann immer wieder schon interessante Diskussionen mit manchen Anlegern, die dann mit einer bestimmten Erwartung kommen und wir vielleicht erstmal enttäuschen müssen, dass das so nicht zu realisieren ist, auch mit einer Maschine nicht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Wesen eines solchen Ansatzes immer über eine sehr hohe Diversifikation läuft. Ja, also das ist schon so. Also ein konzentriertes Portfolio sozusagen mit 20 Aktien und die dann über einen solchen Algorithmus laufen zu lassen, da wäre wahrscheinlich die Streuung auch nicht groß genug. Und dann muss man sich auch überlegen, lässt man die alle alleine isoliert laufen oder baut man Cluster? Ja, ist also, sagen wir mal, eine Rendite Friktion, die ich messe zwischen Novartis und Roche, wäre das für mich vom gleichen Inhalt wie jetzt eine Exxon und eine Novartis. Also das sind dann diese Feinarbeiten, in die wir dann gehen, wo sie halt versuchen, unnötige Signale auch rauszufiltern, die eigentlich ihre Ergebnisqualität eher mindern. Ja? Und das sind solche Arbeiten, mit denen wir uns da beschäftigen. Und dann sind sie im Grunde im Aufbau eines solchen Algorithmus auch durchaus mal 2-3 Monate beschäftigt, bis das Modell auch tatsächlich die erwünschten Ergebnisse liefert.
Ich kann nur sagen, das, was wir zusammen aufgebaut haben, der Maßanzug passt. Ja? Das zeigt sich auch in der Praxis ganz eindeutig und wir sind da wirklich sehr, sehr mit zufrieden und wir haben jetzt auch seit dem Jahr, seitdem wir das Ganze umgestellt haben, auch gerade in den Fonds, doch sehr, sehr guten Erfolg auf der Performance-Seite als auch von der Kundenseite, die damit sehr zufrieden sind und auch weitere Mittel nach dem Fonds zur Verfügung gestellt haben. Da muss man wirklich sagen, das finden wir natürlich sehr, sehr gut, dass es beiden Seiten sehr gut gefällt und natürlich auch die Bestätigung, dass das Modell, so wie wir es aufgesetzt haben, einfach einen guten Job macht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da weiteres Interesse dran haben, dann sehen wir eben, dass wir Ihnen die Informationen geben. Da sprechen Sie mich gerne an, meine Kollegen und Kolleginnen gerne an und gucken sich natürlich auch zum Beispiel auf LinkedIn die NordRB-Seite an, wo wir regelmäßig eben auch zu diesen Themen dann Informationen bereitstellen, wo der Link auch entsprechend zu den Lösungen bereitgestellt wird. Und damit, Herr Schülein, sind wir tatsächlich auch am Ende, wenn ich mir die Zeit so richtig angucke. Vielen Dank, dass Sie hier heute mit dabei waren beim Gespräch. Wir tauschen uns ja weiterhin immer sehr, sehr regelmäßig aus. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal dann ein Update und gucken vielleicht in der nächsten Krisenphase, was macht denn eigentlich das Modell, wenn es mal wieder ein bisschen mehr kriselt als aktuell. Und von daher bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
Vielen Dank Ihnen. Bis demnächst.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.